Okay, los.
Los.
Herzlich willkommen zur 246. Folge des Sneakpots. In Chicago geben wir uns der Literatur hin und besprechen für euch den Film Denk wie ein Mann und geben danach Literaturempfehlungen zum Thema.
Nee, das machen wir nicht.
Mit mir hier Robert Krüger, der Frauenversteher.
Ja, genau. Ja, hallo. Und da drüben sitzt der Männerversteher, Stefan Giesbert.
Howdy.
Ey, lau hier nicht mal rein.
Denk wie ein Mann. Worum ging's?
Denk wie ein Mann ist der nächste Klischeefilm für die Beziehung zwischen Mann und Frau. Es ist, könnte man sagen, eine Ensemble-Komödie. Wir haben vier...
Eine Ensemble-Romantik-Komödie, möchte ich fast sagen.
Ja, würde ich mitgehen. Wir haben vier...
Eine Ensemble für Willems gemachte Romantik-Komödie.
Unbedingt. Wir haben vier Mann-Frau-Kombinationen, die sich anfangs alle gar nicht kennen, zwischen denen wir immer so hin und her springen, von der Männer- auf die Frauenseite. Und es geht darum, dass ein Autor ein Buch schreibt mit dem Namen, wie heißt es genau? Denk wie ein Mann? Nee, Act like a Lady, Think like a Man oder so ähnlich. Mhm, es steht immer auf dem Cover. Das sich an Frauen richtet, um die Männer besser zu verstehen und von den Männern das zu kriegen, was sie gerne hätten. Also sei es jetzt... dass sie nicht nach einem Nacht wegwirft oder dass sie von ihrem langjährigen Freund den Heiratsantrag bekommen oder dass er mal Blumen mitbringt oder. All die Dinge, die die Frauen so gerne von den Männern wollen, aus Sicht eines Mannes geschrieben, was im Zweifel dazu führt, dass in der Psyche des Mannes das dann am Ende Klick macht und die Ladies kriegen, was sie gerne wollen. Und das wenden all diese vier Damen in unseren vier Konstellationen gegen die Männer an, so wird es in dem Film dargestellt.
Unsere Hörerinnen machen das ja mit uns auch.
Absolut.
Also die wollen ja, dass wir senden und wir machen's.
Genau.
Ich frage mich, wie die das machen, aber es funktioniert
ja. Ja, die wenden auch irgendwelche Psychotricks gegen uns an. Also es ist so ein bisschen...
Wahrscheinlich, sie schreiben dir einfach Kommentare.
Genau. Es wird in dem Buch so da, in dem Buch, sag ich schon, in dem Film so dargestellt, als ob das so Geheimwissen ist, was in diesem Buch an die Frauenwelt kommuniziert wird und die Frauen benutzen dieses Geheimwissen gegen ihre Männer, so wird es dargestellt. Und die Männer kommen dann irgendwann dahinter, was da mit ihnen geschieht und wehren sich dann. So, und da haben wir im Grunde dann die Basis für eine Reihe von Verwicklungen geschaffen zwischen diesen vier Pärchen.
Fünf oder sechs, oder?
Sind es fünf?
Das sind sechs Jungs.
Ja, aber der eine zum Beispiel, der dicke Große.
Genau, der redet immer nur von seiner Frau, die taucht nie auf, oder?
Nee, er ist auch richtig kein Teil dieses, also er sitzt dann immer, wenn die Jungs sich treffen, dabei, oder wenn sie Basketball spielen, die treffen sich immer zum Basketballspielen oder in der Kneipe, das sind so die zwei Orte, wo sie immer zusammen rumhängen. Es sind mehrheitlich Schwarze, oder bist du ein
Weiß? Eine Mischung.
Ja gut, der eine ist so ein Latino.
Spanier noch.
Ja,
aber damit sich jeder angesprochen fühlt.
Ja, aber... Ja, okay. Wie auch immer. Jedenfalls, die bei den Ladies ist es dann genauso. Die kennen sich, glaube ich, nicht alle, oder?
Nee.
Zwei sind irgendwie befreundet miteinander. Und die Leute werden dann halt am Anfang des Films schon so eingeteilt, die Männer. Der eine ist irgendwie der
Mit Einblendungen und so.
Ja, aber ich fand es ist schon auch ein bisschen klischeefest. Der eine ist...
Das ist komplettes klischeefest.
Der eine ist ein Muttersöhnchen und der andere ist irgendwie der Underachiever, der die großen Pläne macht und nichts auf die Reihe kriegt. Das ist dieser Latino-Typ. Das Muttersöhnchen ist extremstes Muttersöhnchen. Das tut schon weh. Das ist wirklich... die sind alle sehr überdreht, die Rollen. Alle sehr überzeichnet. Aber immer auf so eine nette Art irgendwie. Also...
Ja.
Einer von den Typen ist Chris Brown, der
Sohn von James Brown,
schlagende Ex-Freund von Rihanna.
Was, echt?
Ja, der hat die doch mal verhauen irgendwie.
Hat's verdient?
Nee,
nicht?
Glaub nicht. Ich glaube, ist eher so ein böser Mensch. Aber in dieser Rolle hier...
Schläge verdient man eigentlich nie, oder?
Ich glaube nicht. Außer, nee, lassen wir das.
Neulich in der Folge, ach nee.
Hast du dir ein paar Schläge verdient? Das war vermutlich zu Recht. Nein.
Soll ich jetzt erzählen, warum du die Schläge verdient hast? Uns beim Hörer Wilms einschleimen?
Lassen wir das. Jedenfalls, das reitet auf ganz, ganz vielen Klischees zwischen Mann und Frau rum. Er will ihr keinen Heiratsantrag machen. Sie spielt ihm vor, dass sie auch total gerne Xbox spielt und seine Actionfiguren auch total toll findet. In Wirklichkeit hasst sie die Dinger, aber sie gibt es ihm halt nie zu verstehen, zu fühlen, nicht mal subtil oder irgendwie. Sie spielt ihm das halt einfach die ganze Zeit vor. Und dann natürlich, Männer sind ja so simpel gestrickt, weil wir kriegen ja auch überhaupt nichts mit. Deshalb merkt er das auch nicht und kauft ihr das die ganze Zeit eins zu eins so ab. Und auf diesen ganzen Klischees, wie Männer ticken und Frauen ticken, reitet das halt rum. Macht es aber entgegen des Films von der Woche davor mit den Schwangerschaftsklischees und Kinderkriegen-Klischees, um Kinder geht's hier nicht, macht er das irgendwie auf eine nettere Art und Weise.
Ich hab mich prächtig unterhalten gefühlt. Also
ja, obwohl viel Klischees drin sind.
Der Film war ewig lang, irgendwie gefühlt, ja, 4,5 Stunden.
Ja, ein bisschen lang ist er schon. Das ist vielleicht auch, was man kritisieren kann und muss. Ich finde auch, dass das Ensemble zu groß ist.
Fandest du ihn zu lang?
Ja. Ich finde, ein Pärchen weniger hätte es auch getan. Und dieses Mutter-Söhnchen-Klischee fand ich zu überdreht. Die anderen fand ich noch einigermaßen okay. Also der Typ, der immer Pläne macht und nie was davon hinkriegt, den fand ich als Rolle irgendwie okay. Den Playboy, der allen Mädels sofort an die Wäsche will, fand ich okay.
Super.
Aber das Muttersöhnchen fand ich viel zu dick aufgetragen. Die Mutter vor allem auch. Das fand ich unnötig unrealistisch. Also die anderen Klischees, da hatte man immer irgendwie so eine Erdung in der Realität. Da hatte man immer so ein bisschen das Gefühl, ja, so einen kenne ich auch oder so einen kenne ich auch. Aber bei diesem Muttersöhnchen, bitte, ich hoffe nicht, dass es so Leute gibt. Also wahrscheinlich gibt es die, aber...
Natürlich gibt es die.
Aber auch diese Mutter, das war... Ich weiß nicht. Es war schon sehr extrem, ja, und sehr natürlich. So auf Comedy gebürstet.
Ja.
Ja.
Ja, das war so ein bisschen zu viel, fand ich auch. Aber die anderen waren sehr gefühlt authentisch.
Am Ende verliert sich der Film ein bisschen in diesem dauerhaften Hin- und Hergespringe zwischen allen Figuren. Und wo du dann halt auch merkst, dass jetzt am Ende auch wieder in jeder der Storys irgendein Happy End herbeigeführt werden muss und es dann auch sehr kitschig wird. Mit dem Heiratsantrag in dem Immobiliendings da und so. Also das
letzte fand ich schlimm.
Ja, und
da musste ich mich auch kurz mit meiner Banknachbarin. Da hab ich Schläge gekriegt.
Du meinst die Nummer auf dem Herrenklo oder welche? Die fand ich extrem schlimm.
Das ist der allerletzte Auflösung am Schluss, ich weiß nicht mehr. Also, und dachte so, nee, das hätte auch einfach mal. Also, das ist so, finde ich, was man dem Film vorwerfen kann, das ist eben so. Müsst ihr alles gut ausgehen lassen? Kann doch auch einfach ein bisschen realistisch sein. Nicht alles gut ausgehen lassen, oder?
Ja, gehe ich mit. Nee, aber diese Nummer auf dem Herrenklo mit dem Typen, mit seiner Frau, die Scheidungsgeschichte.
Oh ja.
Das fand ich unerträglich. Oh. Diese Auflösung ist wirklich unerträglich.
Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich meinte, in dem Wagen. Wo sie in den Wagen reinstürzt von ihm, das Restauranttyp.
Ja, okay. Ja.
Aber sonst, ich fand ihn so toll.
Er ist viel netter als viele
gute Gags gehabt. Natürlich waren ein paar so vorhersehbar, wo man sagt so, okay, jetzt kommt der, aber ein paar waren auch so, ah nee, ihr macht jetzt gleich den Scherz und sie übergehen ihn einfach. So sie einfach so, okay, hier ist, jetzt muss doch jetzt irgendwie.
Da liegt ein Gag so offensichtlich so, auf der Straße.
Oh, ja? Und, ja. Nö, wird nicht gemacht. Wird einfach drüber.
Auch das Basketballspiel gegen die Riesenmannschaft ist super.
Hat überhaupt nichts mit dem Film. Bringt den Film nicht voran.
Kein Stück.
Vielleicht die Charakterentwicklung der.
Nee, aber Lose. Auch nicht. Ja. Mit dieser riesigen Frau.
Sitzen bleiben, wenn der Abspann anfängt. Bitte sitzen bleiben.
Ist richtig. Ja? Gut? Genau.
Also nicht bis zum ganz Ende, aber.
Nee, am Ende kommt nichts mehr.
Da hatten wir ja gehofft.
Das wäre so ein Film gewesen, wo am Ende nach dem Abspann noch was hätte kommen können, fast kommen müssen.
Genau.
Aber da hat er dann enttäuscht.
Wo der Regisseur dann, was weiß ich, mit Basketball spielt.
Aber dieses Basketballspiel mit dieser Frau, die irgendwie 2,14 Meter groß ist oder so, und die Jungs alle nicht gerade klein gewachsen, aber gegen diese Mannschaft.
Das waren ja 1,70, 1,75 und der eine war halt irgendwie 1,68 wahrscheinlich oder so.
Aber dann treffen sie auf dem Basketballfeld auf eine Mannschaft, die einfach eine Durchschnittsgröße von 2,10 Meter hat. Und egal auf welcher Position, sie sind halt überall anderthalb Köpfe kleiner. Und das dann in der anderen
Fliegenfänger.
Ja, in der anderen Mannschaft ist dann auch noch eine Frau, die ist auch irgendwie gegen den sie spielt, ist sie wirklich zwei Köpfe größer. Der geht ja gerade so bis zu den Brüsten ungefähr. Und das ist halt echt herrlich.
Ja.
Wie er sich dann aufspielt die ganze Zeit, aber nichts gebacken kriegt, spielt er einfach über ihn drüber. Ist toll. Ja. Und das ist schön, so vollkommen sinnlos eingebaut. Dieses ganze Basketballspiel ist immer nur so ein Hintergrundsetting, wo die Jungs sich halt treffen und so Revue passieren lassen, was sie alles erlebt haben. Das sind manchmal so ein bisschen genau. An so Fanta 4-Songtexte denken, wo sie sich dann so die da zum Beispiel, wo sie sich erzählen, dass sie beide mit der gleichen Frau ausgehen und so. Hat man hier manchmal so diese Geschichten, wenn sie dann merken, so wie, die kennt die? Ja. Oh mein Gott, ja. Und dann
ja, das ist aber auch so, ich finde es so schön aus der Perspektive von den Jungs erzählt, wie sie halt, wie sie sich gegenseitig Tipps geben und Sachen überlegen, wie das funktionieren muss und hier, machen wir das, so ist richtig und so.
Findest du, dass der Film eine der Perspektiven, also die männliche oder die weibliche, überbetont?
Nee, gar nicht. Also wir sehen mehr von den Jungs, weil das irgendwie so eine eingeschworene Gruppe ist und
die kennen sich halt alle,
als,
gell?
Die entwickeln sich halt auch als Gruppe irgendwie weiter. Während bei den Frauen hast du halt immer so dieses, die eine redet mit ihrer besten Freundin darüber oder mit ihrer Mutter oder Babysitterin oder was auch immer.
Ja.
Und bringt einen da schon dann eben die Sicht bei. Aber es ist eben nicht so dieses, die Jungs in der Gruppe und wir reden darüber.
Ich habe nämlich auch
das klingt wie Sneakpot Stuhlkreis.
Das
haben wir noch nie aufgenommen, oder?
Nee. Können wir aufnehmen und dann löschen. Ist gut. Ich habe das Gefühl, dass die Jungsseite schon ein bisschen überbetont ist. Also dass es eher ein Film aus der Jungssicht ist, obwohl die Mädels natürlich sozusagen den Film über das Heft in der Hand haben, dadurch, dass sie dieses Weisheitenbuch, was übrigens lustig eingebunden ist. Immer wenn so eine Weisheit zitiert wird, dann wird der Autor eingeblendet, wie er auf irgendeiner Bühne oder in irgendeiner Fernsehshow
genau.
Oder so, irgendwo sitzt und
das erzählt
einfach. Und so diesen Ausschnitt quasi aus dem Buch dann irgendwie auf eine Frage aus dem Publikum oder auf eine Anruferin in der TV-Show oder so beantwortet er dann genau die Frage, um die es in dem Film gerade geht.
Ja.
Das ist eigentlich so ganz nett gemacht. Jetzt haben wir gerade beide gleichzeitig eine Instacast-Benachrichtigung bekommen.
Ja, die neue Flimmerfreunde-Folge ist da.
Gleich mal Werbung für die Konkurrenz machen. Sounds of Anarchy haben sie besprochen, Folge 36. Können wir jetzt natürlich noch nicht sagen, ob die Folge gut ist.
Ja.
Aber wenn Ben dabei ist, ist sie sicher gut. Wenn im Hintergrund schweigt, kann eigentlich nicht viel schief gehen.
Ja, das stimmt auch. Ja. So wie heute Martin bei uns.
Ja, Martin, sag mal, willst du nicht? Nee, okay. Martin schweigt weiter. Sind wir schon bei den Punkten oder hast du noch...
Möchtest du Punkte? Ich guck mal gerade...
Ich will, dass du noch irgendwas beiträgst zum Film.
Zum Film? Das geht nicht mehr, der ist durch.
Okay. Die Schauspieler kannte man irgendwie fast alle nicht. Also Chris Außer Brown. Diesen
Prügler-Typen. Also du kannst den. Wobei, nee, ich muss sagen, die haben ja sehr oft hin und her geschnitten zwischen diesen einzelnen Charakteren und Pärchen und dies. Und das ist ja eigentlich so eine Situation, wo der Film bei mir dann scheitern muss eigentlich. Mhm. Aber ich hatte überhaupt gar keine Probleme zu erkennen, wann wir wo bei wem sind. Das war echt so, also entweder hatten die den ganzen Film nur die gleichen Sachen an. Und das ist immer so das, was mir hilft.
Immer wieder fassungslos vor deinem Problem.
Oder die waren irgendwie so gut doch unterschiedlich, dass man das gut erkennen kann. Also da hatte ich wirklich überhaupt kein Problem. Das war wirklich sehr schön. Viel mehr.
Ja. Die Frau, diese Reiche, diese CEO-Tante, die so fürchterlich viel Geld hat und unbedingt einen Mann sucht, der mindestens genauso erfolgreich, der muss auch 6- bis 8-stellig verdienen im Jahr.
Das geht ja eigentlich auch so, oder?
Und ja, unbedingt.
Ja.
Und der muss,
hängst du ja mit uns ab.
Die muss auch... die muss auch 2 Häuser und 7 Autos haben und 2 Yachten. Sonst kann sie nicht mit ihm ausgehen, genau. Die hat mich immer an Oprah Winfrey erinnert irgendwie. Die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wieso.
Vielleicht war die echt darauf angelegt.
Ja, könnte sein.
Schaust du immer noch Oprah?
Nein, aber man kriegt's ja hin und wieder mal so mit. Ja, nee, also netter Film. Ich gebe dem jetzt mal 7 Punkte. Ich finde, dass das Ensemble zu groß ist. Ein Pärchen weniger hätte es getan. Bisschen ausgeglichener von der Mann-Frau-Perspektive. Und am Ende die Happy Ends bitte nicht gar so mit dem Holzhammer. Dann hätte er vielleicht 8 oder 8,5 bekommen.
Von mir kriegt er 8. Ich fand die Ensemblegröße gut. Also das hat mich überhaupt nicht gestört. Aber eben die Sache mit dem, jo, das muss jetzt alles gut ausgehen und wir bemühen uns und wir zeigen alles und das und lassen nichts offen. Wir erklären euch alles und schreibt es euch nochmal und wenn ihr wollt, dann schicken wir euch das auch noch zu.
Ja,
genau. Nein. Man muss es nicht offen lassen, aber schon so, ja, muss ja nicht alles gut ausgehen immer.
Okay,
es ist ja noch nicht mal, es wäre ja noch nicht mal tragisch, wenn da etwas nicht gut ausgegangen wäre. Oder nicht ein Pärchen draus geworden wäre oder nicht Pärchen draus geworden wäre, sondern einfach so.
Es kann ja auch mal
einen Kaffee trinken und mal gucken.
Ja, oder es kann ja auch einfach mal im Guten nichts werden, ohne dass man sich am Ende die Augen auskratzt und muss ja nicht alles. Also muss ja jetzt nicht irgendwie einer sterben oder sonst wie unglücklich werden oder in der Klapse landen, depressiv werden, sonst irgendwas.
Ja.
Es hätte auch einfach nur irgendwie irgendwelche freundschaftlich beschließen können, das nicht hat sollen sein. Aber nee.
Passiert im echten Leben auch, habe ich gehört.
Soll's geben. Kommen wir zum nächsten Thema. Der Mann mit der Agenda ist diesmal wieder dabei. Das heißt, es kann tatsächlich wenig...
Es wird nichts vergessen.
Und das nächste Thema ist ein weiterer Kinofilm.
Du warst im Kino und hast dir...
Ich war im Kino, hatte ich letzte Woche schon angekündigt und haben mir Prometheus angesehen. Hab auch extra einige Tage zuvor nochmal Alien 1 geschaut. Das sind ja die beiden aus der Reihe, muss man ja schon fast sagen, die von Ridley Scott sind. Und Alien 1 aus 1979, ein Horrorfilm, könnte man sagen, aber aus heutiger Sicht ist das relativ wenig Horror, relativ viel Science-Fiction. Damals hat er Maßstäbe gesetzt, was so Gruselfaktor anging. Wenn man ihn heute guckt, ist es sehr viel Atmosphäre, sehr viel Raumschiff, sehr viel Sci-Fi und sehr wenig Horror. Also, er ist schon gruselig, er ist schon spannend, aber dieses Alien-Viech taucht halt irgendwie dreimal auf und erschreckt dreimal die Leute, bringt jedes Mal ein oder zwei um und dann ist der Film schon relativ bald vorbei. Das ist heute natürlich anders. Heute muss mehr Schockeffekt her, mehr Knallbumm.
Setzt der neue auch Maßstäbe?
Was Bildgewalt angeht, auf jeden Fall.
Echt?
Ja.
Soll ich ihn vielleicht doch nochmal gucken?
Also, er ist irgendwie toll und irgendwie extrem ärgerlich. Also, das kann man schwer beschreiben. Wenn man da reingeht, es ist ein Film, der das Kino braucht. Also, geh ins Kino, geh in die 3D-Version. Einer der Filme, wo ich unbedingt sagen würde, wenn 3D-Kino für irgendwas gemacht wurde, dann für Avatar und für diesen Film.
Okay.
Es ist subtiles 3D. Es ist nicht so in your face, andauernd fliegt irgendwas aus dem Bildschirm und kracht dir vor die Fresse oder piekst dir irgendwelche Dinge in die Augen, die aus dem Bildschirm auf dich zufliegen. Gar nicht. Da hat er schön drauf verzichtet. Sehr angenehm. Man merkt oft nicht, dass es 3D ist, weil es sich so zurücknimmt, das 3D. Mhm. Aber es hilft unglaublich, in diese Bilder einzutauchen.
Okay.
Es ist einfach toll. Du bist einfach dabei. Und diese Bilder sind so wuchtig, so großartig. Wenn das Raumschiff auf diesem Planeten zufliegt oder wenn du einfach nur durch die Gänge des Raumschiffs schwebst mit David zusammen, zu dem komme ich gleich noch, dann ist einfach so Sci-Fi-Atmosphäre, die aus den Bildern rausdonnert in dich rein und von dir aufgesaugt werden kann, so dass du bist dabei, du bist im Weltall, du bist auf diesem fremden Planeten, du machst diesen Landeanflug und siehst gerade geometrische Linien auf einem Mond und meinem Planeten, der was weiß ich, wie weit, weit, weit weg ist. Und die Faszination, die in dem Augenblick empfinden, wenn sie das erste Mal sehen, oh mein Gott, da gibt es Strukturen, die nicht von der Natur geschaffen sein können, weil sie viel zu geometrisch dafür sind, diese Bilder, das perlt so ab aus dem Film, das ist toll. Aber die Geschichte ist halt leider sehr, sehr ärgerlich.
Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, warum du nichts von der Geschichte erzählst.
Die Geschichte ist folgende. Man findet auf der Erde Höhlenzeichnungen, auf denen überall so Konstellationen, Sternkonstellationen drauf sind, die alle die gleiche Sternkonstellation zeigen. Sowohl irgendwie im alten Ägypten, als auch in Mesopotamien, als auch irgendwo bei den Inkas, als auch irgendwo, die sich alle gegenseitig nicht gekannt haben, die alle keine Möglichkeit hatten, damals zueinander zu reisen, aber alle haben die gleiche Zeichen. So. Erich von Däniken würde sich freuen, oder freut sich wahrscheinlich, dass der Schwachsinn jetzt verfilmt worden ist mit seiner Präastronautik. Also das Leben auf der Erde ist nicht durch Evolution entstanden. Darwin hat leider Fail, ja. Gott war es auch nicht, sondern es waren die Aliens, die irgendwie hierher gekommen sind. Das ist auch gleich die Eröffnungsszene des Films, wie das passiert, wie die Aliens auf die Erde kommen und unser Leben sehen. Eine sehr schöne Szene. Der Typ bringt sich irgendwie um, das Alien, und zerbröselt und gibt seine DNA als Schöpfungsakt auf der Erde irgendwie in einen riesigen komischen Strudel von See, kippt er sich rein mit seiner ganzen DNA, indem er sich selbst so auflöst. Das ist eine sehr effektive Szene, die in großartigen Bildern und mit einem Wahnsinns-Soundtrack untermalt ist. Und danach ist halt die DNA in der Welt und dann kann es losgehen. So, alles schöner Schwachsinn. Der ganze Film geht natürlich auch hinterher mit so pseudo-religiösen Motiven von wegen, Gott und wir sind doch nicht von Gott geschaffen. Aber ich lasse mir das nicht ausreden, weil Gott hat dann wahrscheinlich den Typen erschaffen, der uns erschaffen hat, weil der muss ja auch von irgendwo erschaffen worden sein. Er wirft wahnsinnig viele große Fragen auf. Und der Drehbuchautor, der das Ding am Ende überarbeitet hat, der die letztendliche Fassung geschrieben hat, ist der Typ, dieser Damien Lindholm, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Kuh, schlag mich, du weißt, wie der heißt, schreib's in die Kommentare. Der hat Lost geschrieben. Und auch da ist natürlich sehr viel religiös verbrämter Unfug drin und da ist auch sehr viel diese übliche Metapher, ich werf die ganz, ganz großen Fragen auf, ich biete aber keine Antworten an. Und das nervt wie die Sau. Das Ganze führt am Ende auch auf ein großes, wir werden einen zweiten Teil machen, deshalb beantworten wir euch jetzt keine der Fragen, die wir aufgeworfen haben. Wirklich auch keine. Und machen einen deutlichen Spoiler, geradezu einen Cliffhanger, zu einem Teil 2. Vielleicht beantworten wir euch dann das da, aber ich, wenn ich so an Lost denke, dann wahrscheinlich auch nicht. Dann weiß ich nicht. Also das werden wir sehen. Das wäre jetzt im trüben Fischen, wenn ich da jetzt aus...
Prometheus 3 ist dann Lost 1.
Prometheus 3 ist dann Alien 0 oder so. Ich weiß es nicht. Das ist auch so Sachen. Er sagt ja, der Film ist, also Ridley Scott sagt, der Film ist ein nicht ein Prequel zu Alien, sondern er ist ein Film, der irgendwie im Alien Universe spielt, auf irgendeine Art. Und er ist Alien Infused oder irgendeine blöde Metapher hat er gebraucht. Aber der Film,
du Alien Infused sagst, finde ich auch schon. Ja.
Er macht so viele Andeutungen, er greift so viele Sachen auf aus Alien 1, wo man total toll hätte Connections machen können. Also wir sehen so Dinge, den Navigator zum Beispiel aus Alien 1, der in diesem riesigen Stuhl sitzt, der taucht wieder auf, dieser Navigator. Und das ist so eine Szene, in dem Augenblick ist mir Gänsehaut über den Arm gegangen, als dieser Navigator sitzt zu sehen war. Und ich dachte so, wie cool ist das denn? Jetzt wird das angeschlossen an die alte Geschichte. Und ich war so gespannt, wie das jetzt da angeschlossen wird. Nee, wird's nicht. Sie verkacken es irgendwie. Am Ende sind so viele Fädenenden offen, die nicht zu Alien 0 passen. Also das kann nicht Alien 0 sein, weil die Fäden nicht aneinander passen. Gleichzeitig wird aber der erste Xenomorph geboren in diesem Film. Und aber auch das lose Ende wird nicht aufgelöst. Also er macht so viele Sachen richtig, die Alien-Fans in so eine zittrige Erwartung dingsen und er verkackt sie dann alle. Und das ist so ärgerlich. Und dann ist die Geschichte, ist halt die, sie fliegen, nachdem sie diese vermeintliche Einladung mit diesen ganzen Zeichnungen aus uralter Zeit zurück verschlüsselt haben, fliegen sie dann mit einem Raumschiff los, diesen Planeten oder beziehungsweise diesen Mond zu besuchen. Es ist nicht der gleiche Mond, auf dem Alien 1 spielt, sondern es ist irgendwie ein Nachbarmond davon. Demzufolge kann die ganze Geschichte nicht so richtig an Alien 1 anschließen, weil sie nicht im gleichen Ort sind, aber... Nun gar, egal. Und dann geht's darum, was ist mit diesen Creators, wie sie nennen, die Engineers, die uns erschaffen haben. Im Deutschen heißt es immer wie nennen sie es im Deutschen? Engineers heißen sie im Englischen. Die Konstrukteure heißt es im Deutschen. die wollen sie dann eben finden und dann landen sie da und finden da auch künstliche Strukturen, die auch diesem Raumschiff oder dieser Struktur, die man in Alien 1 erforscht, wo sie sich das Alien sozusagen eintreten, sehr, sehr ähnlich sind. Also es scheint ein ähnliches Raumschiff zu sein. Dann gehen sie da rein und die sind aber alle tot. Und dann ist eben die Frage, warum sind die tot? Lebt nicht vielleicht doch noch einer? Und dann ist eben der eigentliche Spannung bezieht sich dann daraus, dass auf diesem Schiff Leute eine unterschiedliche Agenda fahren. Und da wird's dann wenigstens mal so ein bisschen spannend. Naomi Rapace, wie auch immer, wir hatten schon mal uns darüber gestritten, wie man sie ausspricht. Rapace, wie auch immer. Die spielt eine Wissenschaftlerin, die dann auch irgendwie die ganze Zeit ihrem komischen Christenkreuz um den Hals einem mit ihrer religiösen Zerrissenheit auf den Keks geht. Die will das alles erforschen. Und ist eigentlich so wirklich einfach auf einer Wissenschaftsmission. Sie will rauskriegen, was da los ist. Dann haben wir die Chefin des ganzen Projekts, die das finanziert, die sozusagen die Vertreterin dieser Corporation, gespielt von Charlize Theron. Wirklich brillant gespielt. Eiskalt unterkühlte, knallharte Geschäftsfrau.
Mir macht es immer mehr Lust. Ich muss sagen, das ist nicht so... Ich jetzt so zuhöre, weil ich finde,
man sollte ihn gesehen haben.
Okay. Ich kenne halt, darf ich das sagen, dass ich Alien
nicht kenne? Das kannst du leise reinflüstern.
Vielleicht sollte ich zumindest den Einsamer schauen.
Ja, guck den Einsamer an, dann hast du.
Ich glaube, den habe ich sogar auf DVD zu Hause.
Ja, dann wäre das ein Einstieg. Jedenfalls, sie spielt diese eiskalte Chefin von dem ganzen Projekt, die offensichtlich einen anderen Plan verfolgt. Also man hat so richtig das Gefühl, sie hat eigentlich keine Lust auf die Mission. Und sie hat irgendwie eine Hidden Agenda. Auf irgendeine Art. Und das ist spannend, was sie damit macht. Dann haben sie noch diesen Androiden an Bord und der ist wirklich, der trägt den Film irgendwie auf seinen Schultern. Gespielt von Michael Fassbender, kennt man aus Inglourious Basterds zum Beispiel. Ein irisch-deutschstämmiger Schauspieler. Der spielt einen Androiden und dieser Android hat so ein bisschen Probleme mit menschlichen Gefühlen, aber wobei er macht das ziemlich gut, er ist nicht ganz so unfähig wie Data beispielsweise, den man ja so als Androiden, der ihm sofort in den Sinn kommt, aber er hat so ähnliche Probleme, also er kann so mit menschlichen Gefühlen so ein bisschen interagieren, aber so ganz richtig durch verstehen tut er sie natürlich nicht, okay. und kann es aber gut simulieren, er guckt dann immer Lawrence von Arabia im Fernsehen und versucht da so Dinge sich rauszuziehen, die er irgendwie nachmachen kann. Und der hat...
Hast du den auf Deutsch oder auf Englisch gesehen?
Eigentlich? Ich habe ihn auf Deutsch gesehen.
Okay.
Und der hat auch irgendwie einen zweiten Plan. Das kommt dann am Ende auch raus, wobei er trotzdem irgendwie mysteriös bleibt. Und die Performance ist stellar. Das ist wirklich, wirklich toll, wie er diesen Androiden gibt. Also,
okay.
Das ist wirklich großartig.
Also.
Allerdings, was einen halt ärgert, sind so Sachen, dass die Leute ständig strunzdumme Entscheidungen treffen. Und der Film so viel Logiklücken hat, das regt einen auf. Also die nehmen die Leute mit auf eine vierjährige Weltraummission und sagen ihnen vorher nicht, worum es geht. Und wenn sie dann an dem Planeten in die Umlaufbahn einschwenken, dann spielen sie ein Hologramm ein, wo ihnen der Missionsleiter erklärt, was sie hier machen und haben alle keinen Bock mehr auf die Mission. Also hallo, kann man die vielleicht irgendwie mal vorher casten und sie ihnen sagen, worum dann Leute mitnehmen, die auch vielleicht irgendwie bei der Sache sind, ja? Oder der Typ, der die Höhle kartografiert mit absolutem Ober-Hightech-Kartografierungsmaterial, der Kerl verirrt sich eine Stunde später. So, hallo, er hat fucking 3D-Karten von der gesamten Höhle gemacht.
Moment, wir kennen einen befreundeten Geografen, Geologen. Wenn du den in eine Höhle oder in ein Gebäude steckst, da läuft er auch einfach
aber er hat gegen Wand. Fucking 3D super Holotech und kann auf seinem Arm Hologramme einblenden.
Aber
und,
sowas.
Und steht in Funkkontakt zu dem Captain, der ein komplettes 3D-Hologramm von der gesamten Base hat und immer so mit so kleinen blinkenden Punkten sieht, wo die Leute sind und einfach sagen könnte, rechts, links, rechts, dann bist du da. Nein, er funkt mit dem, redet mit dem aber nur über irgendeinen Unfug und verläuft sich währenddessen. Und boah, jeder wird geordnet, jeder ist komplett überwacht. Nein, aber dann kommt ein komisches Alien auf einem fremden Planeten aus einer komischen Suppe raus und er geht hin und sagt, das ist ja süß, das fasse ich mal an. Oh, es hat mir in den Arm gebissen. Blöde Idee. Ja, so... hallo, dieses Viech schon aus menschlicher Sicht, aus weltlicher Sicht, sah es aus wie eine Kobra und hat sich aufgebäumt und hat ihn angefaucht. Das ist bestimmt nett, das tut bestimmt nichts, da gehe ich mal ran, da halte ich mal die Hand hin. Ja, so Dinge passieren andauernd. Der ganze Film ist voll von Fehlentscheidungen der Protagonisten, wo du denkst, wie keine einzige Motivation ist irgendwie glaubwürdig. Also die Leute machen andauernd Dinge, die nicht nachvollziehbar sind. Und bei 1-2 ist man bereit, darüber hinwegzusehen, aber den ganzen Film über
ist einfach macht dann nicht
extrem Spaß. Ärgerlich. Ja,
ja, hast schon recht.
Okay, ich gebe ihm 7 Punkte. Davon sind die meisten aber dafür, dass die Bilder wahnsinnig toll sind, dass es ein sehr atmosphärischer Sci-Fi-Film ist. Diese Stimmung, diese Sci-Fi-Stimmung, die man reingesaugt wird, ist beeindruckend. Aber er lässt einen irgendwie ratlos zurück ein bisschen. Aber er beschäftigt einen noch ein paar Tage. Ich habe dann viele Kritiken gelesen.
Du bist ja heute noch ein bisschen durcheinander.
Ja.
Ach so, das ist, weil du schon wieder...
Ich schwitze wie ein Schwein. Es hat einfach 38 Grad.
Ja.
Danke. Du aber auch. So, ja. Selber.
Wenn ihr hier riechen könntet, wie es bei uns im Studio ist,
ja,
ihr würdet nie wieder Sneakpot hören.
Wir müssen auch die Fenster zu haben. Unterm Dach. Verdammte Angst.
Genau.
Ja. Letzte Woche haben wir den Audiobuch vom Herrn Willems eingespielt.
Aber ihr habt ihn nicht besprochen.
Wir haben ihn aber nicht erwähnt, weil ich ihn schon wieder vergessen habe.
Oh Mann.
Aber der Christoph
Ich habe die Folge gehört. Und ich mir so, ach, wie nett, da hat er den Willems direkt am Anfang gespielt. Und dann war die Folge rum, dachte ich so, ja, wieso haben sie denn jetzt gar nicht über geredet?
So, ich schieb das jetzt alles auf den Christoph. Der Christoph hätte ja auch mal und so weiter. Ich bin ja nicht der Einzige, der den
Audiobuch abonniert. Willems schlägt vor, dass wir nochmal eine Videofolge machen.
Ja, ich habe ja mit dem Christoph schon mal drüber geredet, wie wir dazu stehen, das nochmal zu machen zu wollen. Und du kannst ja jetzt auch mal dein Fazit. Wie fandst du's?
War halt echt viel Arbeit. War auch, das haben die Hörer natürlich alles nicht mitgekriegt, im Vorhinein viel Arbeit, überhaupt einen Termin zu finden, wo wir wirklich alle mal zu 5 da sind. Und eben ist nicht nur irgendwie, also wir haben es ja schon mal geschafft, am Wochenende irgendwie sonntags mittags oder sonntags abends. Aber es ist halt dann doch viel Schnittarbeit. Also wir mussten ja 3 Bänder kopieren, das sind schon mal 3 Stunden. Dann schneiden, was haben wir geschnitten? Jetzt so reine Schnittzeit,
5 Stunden,
4-5 Stunden, sowas. Ja. Ohne jetzt vorher noch versehentliches falsche Schnittprogramm
und so weiter. 9,5 Stunden Renderzeit.
Genau, 9,5 Stunden Renderzeit. Das ist halt echt zeitaufwendig, aber...
Ja, das Problem ist, wenn ihr so zurückhört von Folge 201 oder 199 bis 245, dann werdet ihr Folgen finden, wo wir alle 5 drin sind. Aber wenn so eine Folge halt aufgenommen wurde Sonntag nach Mittag, dann hätte das nicht der Termin für die Videofolge sein können.
Genau.
Weil wir danach einfach bis Dienstag, wir müssen am Montag auch alle arbeiten. Das geht halt nicht. Ja? Insofern musste ein Termin gefunden werden, wo wir uns alle irgendwie Donnerstag treffen können oder so. Damit das ganze Wochenende,
kann man das halt.
Genau, damit das ganze Wochenende für Schnitt noch vor uns liegt. Und so ein Termin war einfach nicht zu finden.
Deswegen, es wird wahrscheinlich nicht regelmäßig passieren, aber ich glaube trotzdem, es hat uns allen genug Spaß gemacht,
dass das nicht
das letzte Mal sein wird. Also durchaus, ja, wir werden wieder eine Videofolge machen.
Ja, und Willems, danke für den Audiobuch.
Ja.
Überhaupt, Leute, schreibt
ich freue mich immer,
schreibt mehr Audiobuchs, habe ich das gerade gesagt?
Ja.
Sprecht mehr Audiobuchs in eure Geräte, audioboo.fm, taggen mit dem Tag Sneakpot. Dann kommt das automatisch
bei uns Cocktail-Podcast, wenn es zu den Kollegen gehen soll.
Wenn es zu den Kollegen vom Cocktail-Podcast gehen soll, dann mit Cocktail-Podcast in einem Wort taggen. Und dann fällt das automatisch bei uns raus. Wenn ihr keinen Audiobook-Account habt und euch trotzdem äußern wollt, könnt ihr auch einfach irgendwie in eure Sprachdiktierfunktion oder sonst irgendwie in euren Computer reden und das MP3 an info@sneakpot.de schicken. Auch das nehmen wir gerne an.
Genau, landet dann auch bei allen.
Richtig. Und dann spielen wir das vielleicht. Wenn ihr da nicht ausfällig werdet oder sonst wie.
Oh, wir spielen, glaube ich.
Ich muss jetzt einfach mal so einen Disclaimer machen, sonst schicken die Leute uns 20-minütige Rant-MP3s, die wir dann nicht spielen wollen. Insofern sage ich jetzt einfach...
Beschleunigen wir die einfach auf 600%, auf 1600% und dann...
genau. Also, Veröffentlichung vorbehalten. Aber bisher haben wir, glaube ich, noch alles gespielt.
Außer den Willems, den wir regelmäßig vergessen.
Aber
den Willems möchte ich auch unseren heutigen Film empfehlen.
Unbedingt, beide.
Ja.
Oder so.
Die Willipedia, jetzt muss ich mal ganz kurz, das ist ja der Blog von Willems, der kommt jetzt nur noch mit Passwort rein. Weil irgendwie ein paar Leute ihn zu oft angepisst haben wegen Fotos und...
Angepisst auf dem Rechtsweg. So
ja.
Richtig eklig
angepisst. Ja, so böse.
Ja. Insofern ist es
jetzt... Aber man schreibt ihm einfach eine nette Mail und dann kommen die zu uns dann.
Richtig. Ich hab die auch schon.
Leider funktioniert es mit dem Reader nicht, dass der es automatisch abholen kann.
Das bastel ich genau, dass das geht.
Echt?
Ja.
Sehr gut.
So, dann haben wir noch ein großes Thema. Der Herr Giesbert war in den letzten Folgen nicht dabei, weil er im Ausland weilte.
Genau.
Erzähl mal.
Ich war in London.
Was ja, will man denn in letzter Zeit in London gewesen sein? Es waren
ja gerade die Olympischen Spiele.
Ach, das Ding. Ach komm. Nächstes Thema, komm.
Ja, die Olympischen Spiele ist also für mich wirklich ein Highlight. Ich freue mich jetzt auch schon auf Rio und auch auf Sochi. Wenn Olympische Spiele sind, dann schaue ich alles, was übertragen wird. Und nachts schaue ich alle Wiederholungen.
Oh Gott.
Also wirklich, ein Beispiel, das war vor, als es in Turin waren, die Spiele, habe ich irgendwie tagsüber ein Biathlon-Rennen gesehen oder ein Langlauf-Verfolgungsrennen.
Da habe ich das geguckt, weil Harald Schmidt dann mit Waldemar Hartmann immer diesen Club, das war eigentlich, das habe ich dann mal geschaut.
Ja, ich habe da tagsüber das Rennen geschaut. Und es war wirklich spannend, es war so krass spannendes Rennen. Und da habe ich nachts nochmal so durchgeschaltet, Eurosport zeigt dann nachts die ganzen Wiederholungen. So, oh, ach, das ist das Rennen von dem Mir. Du weißt zwar, wie es ausgeht, aber guckst du nochmal.
Oh Gott.
Nee, aber wirklich, also bei Olympischen Spielen, ich gucke wirklich alles und ich versuche auch, alle Sportarten mindestens mal gesehen zu haben. Also ich habe auch Bogenschießen geschaut und Judo und Kleinkaliberpistole und Skeet, also hier Tontaubenschießen.
Ah.
Ja. Und darf halt jetzt nicht mehr Tontauben sagen. 1910, 1912, glaube ich.
Darf man nicht mehr Tontauben sagen?
Weil es jetzt diese, weil es ja Tauben und so. Ich glaube 1908 und 1912 bei den Spielen.
Da werden Tauben
diskriminiert. Haben sie noch auf Tauben geschossen.
Und das ist natürlich
okay. Der Sieger hatte 21 Tauben erschossen und dann haben die Goldmedaille gewonnen. Aber es, also bei olympischer Geschichte gibt es so viele Absurditäten.
Es
war ja auch eine Zeit lang Bildhauerkunst und Dichtung.
Was?
Olympisch, ja. Ja.
Das ist toll.
Ja. Der Erfinder der Olympischen Spiele der Neuzeit, Pierre de Coubertin, hat dann auch als unter einem Pseudonym ein Gedicht eingereicht und hat dann irgendwie in seiner Funktion beschlossen, dass dieses Gedicht, was er unter einem Pseudonym eingereicht hat, die Goldmedaille kriegt. Und deswegen hat er eine Goldmedaille.
Am Arsch.
Ja.
Schiebung.
Natürlich, es ist nur Schiebung. Es ist nur Schiebung und es ist nur Doping. Aber... Nein, das ist jetzt ein bisschen allgemein.
Christoph und ich haben ja vor zwei Sendungen auch ein bisschen darüber rumgerantet, dass diese Pharma-Weltspiele irgendwie und speziell über so Sportarten mit Wertungsrichtern, weil die Leute immer beschissen werden.
Ja, klar.
Dass das so ein bisschen tragisch
ist. Deswegen wird auch Tanzen meine Sportart nie olympisch.
Ja gut, es gibt aber genug. Also ich meine, Synchronspringen, Turmen und Schwimmen und so.
Ja, das ist ja, aber mittlerweile, also Synchronschwimmen ist schon krass und auch Rhythmus-Sportgymnastik.
Aber das ist ja alles mit Wertungsrichter.
Genau.
Ja.
Aber die sind halt mittlerweile sehr stark auf, du zeigst die Figur und die Figur und die Figur und die Figur und die Figur.
Und dann wird jede einzelne Figur, wie
diese, gut die am... Diese Figuren geben alle Punkte. Und wenn du bestimmte Figuren kombinierst, also irgendwie am Recken Kovac springst und danach zwei Schrauben machst, dann... Ist das, dann gibt es eben noch so Additionszehntel.
Multi-Kill-Kombo.
Genau, so ist das so.
Ja.
Kombo und dann, keine Ahnung, dann machst du halt anstatt drei Riesenfelgen zwischendurch, machst du halt noch irgendwas und springst dann eben noch irgendwas. Und dann gibt es halt so Bonuspunkte. Und deswegen versuchen halt diese ganzen Sportarten, die eben mit so Wertungsrichtern auskommen, immer mehr in... Was man auch nachvollziehen kann.
Messbare Erfolge, ja.
Genau. Irgendwie
zu kommen.
Irgendwie, wenn du Turmspringen siehst und der eine spritzt halt und der andere spritzt nicht, dann ist es selbst Laien wie uns klar, dass es irgendwie besser sein muss, wenn man weniger spritzt.
Wenn ich ins Schwimmbad gehe, gilt es ja umgekehrt.
Ja, da war auch, es war auch einer, der irgendwie, ich glaube, vom Zehner einen Sprung gemacht hat, so... Boah, das wäre eine geile Arschbombe gewesen. Also er ist also im Kopf zuerst reingegangen, aber
Red Bull Arschbombe WM
oder so. Es war halt, ja genau, es war halt mehr so viel gespritzt.
Ja. Okay.
Ja.
Ja,
hast du die Eröffnungsfeier geschaut?
Nein, ich weiß, ich habe was verpasst.
Eröffnungsfeier wirklich gut, Danny Boyle. Danny Boyle, ja. Man hat gemerkt, dass, also so ging es mir jedenfalls, dass diese Eröffnungsfeier von einem Filmregisseur gemacht ist. Also zum einen, wie die Kameraleute da rumgelaufen sind, es gab fast keine Situation, wo die sich mal gegenseitig gefilmt haben während der Eröffnungsfeier. Also das ganz selten mal, sonst sieht man es ja immer schon mal so, dass...
Sonst hat man immer ein Mikro im Bild.
Ja, oder dass du so ein Kameramann mit seinem Kabelträger oder so, dass die dann halt irgendjemanden hinterherlaufen, um irgendwas in Großaufnahmen zu zeigen.
Ja.
Und dann schneiden die auf die große Umgebung und dann siehst du halt, wie der da noch mitten rumläuft. Ja. Das war auch bei der Abschlussfeier
des Öfteren immer schwarz, damit die möglichst irgendwie unsichtbar sind.
Aber bei der Öffnungsfeier war das halt fast gar nicht.
Okay. Es
war wirklich schön so eine Zeitreise durch die britische Geschichte mit Industrialisierung und ganz viel.
Ich habe so ein paar Bilder gesehen und habe Artikel auf Spiegel Online gelesen. Ja,
Aber ich bin da halt auch nicht so objektiv.
Aber
also es ist olympische Eröffnungsfeier. Es wird großartig werden. Ich habe es ja in der Wiederholung geguckt und ich hätte spulen können.
Ja, ja.
Also ich habe es aufgenommen und ich hätte spulen können über einmal stellen Nationen. Ich habe alle Nationen angeguckt, wie die da reingelaufen sind.
Da warst du aber noch nicht in London.
Da war ich nicht in London. Ich war am Montag der zweiten Woche.
Wie lange ging es insgesamt?
17 Tage. Also es geht immer freitagsabends die Eröffnungsfeier und sonntagsabends ist dann die Abschlussfeier. Und ich war ab Montagabend war ich da, weil ich unbedingt dienstags den Triathlon sehen wollte. Da habe ich auch gesehen, großartiger Sieg von den Briten.
Unser Mensch Brownlee, ist Sechster geworden oder sowas.
Der Jan Frodeno, der vor 4 Jahren in Peking Gold geholt hat. Damals hat der Brownlee noch übersprintet.
Ja, aber der war nicht so fit jetzt in der Vorbereitung, gell? Der hatte irgendwie
Krankheit. Ja, der hatte Krankheit. Probleme.
Dann, ja.
Ja.
Hat ja, aber einen Artikel gelesen.
Er ist Olympiasieger. Also er ist ja für immer Olympiasieger.
Ja, ja, klar.
Das ist so, Weltmeister bist du ein Jahr.
Ja.
Aber Olympiasieger bist du halt immer.
Ja.
Und die beiden Briten da, also das ist ein Geschwisterpaar. Der eine hat dann irgendwie eine Zeitstrafe gekriegt. Ich habe nicht rausfinden können, warum. Also er ist irgendwo eine Linie übertreten oder so.
Ja, da hatte ich ja schon mit Christoph drüber diskutiert, über die lustige Linienübertretung von der einen Zehnkämpfer oder Fünfkämpferin da. Was dann die Russin war von der Nachbarbahn.
Ach so, ja. Siebenkampf der Frauen.
Ah, Siebenkampf.
Ja. Lili Schwarzkopf.
Genau.
Wo die dann keine Medaille hätte kriegen sollen und...
Ja, die war disqualifiziert irgendwie und dann so, ja, ist nicht mein Fuß.
Ja, der Fuß ist falsch, aber ist nicht meiner.
Okay.
Also das ist, die Kampfrichterentscheidung war teilweise echt gruselig. Auch beim Hammerwurf der Frauen, wo sie der Deutschen dann angezeigt haben, ja, du hast 63 Meter geworfen. Nee, der Hammer war weiter. Bitte mess es nach und dann holen sie einen Zollstock, also so ein Maßband und haben alle Würfe nochmal nachgemessen und im Computer und also der Wurf war im Computer eingetragen, aber er war halt nicht.
Er hatte nicht die richtige Weite.
Er war irgendwie falsch zugeordnet.
Ach so. Sowas. Ja.
Und
beim
Fechten, was ist denn das? Da diskutieren die eine halbe Stunde, ob das jetzt noch eine Sekunde war oder nicht. Das ist so peinlich. Badminton, zwei Parteien spielen gegeneinander und beide versuchen zu verlieren. Hallo? Stell dir mal vor, du hast dir dafür Karten gekauft für 120 Pfund.
Auf der anderen Seite, das ist ja immer eine lange Diskussion. Also, ist taktisches Spielen erlaubt oder nicht?
Natürlich ist taktisches Spielen erlaubt, aber du musst halt den Turniermodus so wählen, dass es nicht vorkommen kann. Also es ist ja auch, gab ja auch irgendwie dieses legendäre Deutschland-Österreich-Spiel, wo klar war, wenn ein Team 1-0 gewinnt, sind beide weiter.
Ja.
Dann schießt eins ein Tor und dann ist nicht angriffsbereit und es passiert nichts mehr. Und deswegen werden jetzt halt einfach parallel gespielt.
Das ist halt...
So.
Das ist halt, genau. Entweder muss man den Modus so wählen oder man muss verdammt nochmal das akzeptieren. Das Problem ist nicht der Sport, das Problem ist die Kommerzialisierung. Dass die Zuschauer da sitzen, die viel, viel Geld bezahlt haben. Dass da Werbepartner sind, die viel, viel Geld bezahlt haben.
Naja, aber Funktionäre, die Sportler... wollen ja, bei Olympischen Spielen haben sie die einmalige Chance, ihren Sport zu präsentieren. Wie oft kommt denn Badminton bitte im Fernsehen?
Und wie oft kommt Curling im Fernsehen, ja.
Genau. Und stell dir mal vor, beim Curling ist so, alle schießen die Steine hinten durch.
Ja.
So ein komplettes Spiel lang.
Passiert regelmäßig.
Und warum? Also.
Nee, aber beim Curling ist es so, dass du teilweise solche Entscheidungen von beim Tennis wäre es ein Satz, beim Curling ist es ein End. Dass du es von End zu End entscheidest. So ein Spiel geht normalerweise
10 aber komplettes Spiel durch.
Ja, das ist was. Das
keiner will gewinnen, alle schießen die Steine durch und dann geht's halt 0-0 aus.
Ja. Wäre blöd. Aber auf der anderen Seite, ich taktiere in einem Spiel ganz, ganz viel.
Ja, klar.
Und
da sagt auch keiner was.
Nee, also genau.
Wenn es dann auch dadurch für die Zuschauer vielleicht langweilig wird. Also wenn man sich Bahnsprint anguckt.
Ja.
Ja. Die fahren, starten hintereinander und wer nach 1000 Metern als erster übers Ziel fährt, gewinnt. Der eine hat zugelost gekriegt, dass er vorne starten muss. Der hinten ist, hat naturgemäß den Vorsprung, weil er einfach reintreten kann und den anderen überraschen kann.
Ja.
Und deswegen versuchen die Stehversuche. Und natürlich, wenn jemand auf der Bahn ist, wo die mit 60, 70 Sachen rumdonnern können und dann fahren die da mit 3 km/h, versuchen fast zu stehen.
Ja.
Boah, es gibt noch Spannenderes. Aber dann knallt es halt plötzlich los. Also ja, ganz plötzlich. Und dadurch nimmt das natürlich die Spannung. Oder beim Curly-Spiel, wenn halt 3 ins 0-0 ausgehen. Ja, aber dann geht's irgendwann los und dann ist das Spiel. Aber wenn beim Badminton einfach die versuchen, das Spiel zu verlieren, also die spielen alle so, shit, ich habe ins Netz geschlagen.
Ja, aber auf der anderen Seite ist halt die Frage, ich darf innerhalb eines Spiels taktieren, wie ein Wahnsinniger, um am Ende, ich produziere gerne langweilige TV-Minuten, um am Ende für mich einen bestimmten Vorteil rauszuarbeiten. Und das wird akzeptiert. Wenn ich aber turnierübergreifend taktiere, um am Ende des Turniers für mich einen Vorteil rauszuholen, dann wird es plötzlich nicht mehr akzeptiert. Das ist total inkonsequent.
Ja, stimmt schon.
Also
das Problem ist halt, ich kann, wenn ich so ein Curling-Spiel gucke und dafür 100 Euro ausgebe,
ja,
dann kriege ich an dem Tag, weil ich dieses eine Spiel gesehen habe, irgendwann einen spannenden Moment.
Ja, ist aber wenn als Spieler, das ist die Perspektive der TV-Produzenten und der Zuschauer. Und die Perspektive als Spieler für mich ist, ich gehe dahin und am Ende steht eventuell eine Medaille. Und zu dieser Medaille ist ein großer Bogen, den meine Taktik irgendwie aufgehen lassen muss. Und wenn in meinem Sport das möglich ist, über gewisse Taktiken zu diesem Ziel mir einen Vorteil zu verschaffen, diese Möglichkeiten haben ja alle anderen auch. Es ist ja nicht so, dass die anderen zu doof sind zum Taktieren. Natürlich machen die das alle. Und dass da jetzt Zuschauer kommen, die nur für einen Bruchteil dieses großen Bogens sich Karten kaufen, kann als Spieler nicht mein Problem sein.
Ja.
Da muss man den Modus ändern.
Genau,
man muss
dann halt den Modus ändern, weil es sonst einfach uninteressant wird und dann fliegt es halt raus. Fertig. Also es wird bei den Olympischen Spielen so sein. Die ändern den Modus. Also entweder ist es sofort, du gewinnst, du bist weiter, du verlierst, du bist raus. So sofort Endrunde, vielleicht irgendwie über Hoffnungsläufe wie im Rudern oder im Judo oder sowas. Oder Taekwondo auch.
Da wird keiner der Spieler was gegen haben. Die Spieler sind ja nicht drauf angewiesen. Die kommen ja nicht dahin und sagen, wir stehen auf diese Taktikspielchen, wir wollen das machen. Sondern du schaust dir als Spieler den Modus an, überlegst dir deine beste Taktik und machst die. Und wenn nächstes Jahr ein anderer Modus herrscht, dann überlegst du dir eine neue Taktik für den anderen Modus. Es ist ja nicht so, dass du da hinkommst und sagst, ich stehe auf folgendes Taktikspielchen, das willst du ja nicht. Du willst im Zweifel.
Naja, aber das war jetzt halt nur so eine Episode vom Olympischen Spielen. Aber eben in London zu sein, wo die Olympischen Spiele stattfinden.
Ja.
Du erinnerst dich vielleicht noch an 2006 an Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland.
Ja.
Wo wir nach der Uni meistens schon nach einer frühen Vorlesung dann gesagt haben, so, wir müssen jetzt in die Stadt, wir müssen irgendwie Fußball gucken, das 3-Uhr-Spiel stand ja an.
Wir müssen Australien bei Starbucks erklären, wie sie skypen können.
Wir mussten noch schnell ein Bierchen kaufen und dann aber zügigst in das Stadion, also
in die Public Viewing Area. Ja.
Und du bist halt durch die Stadt gelaufen und dann kam irgendwie eine Horde Polen dir entgegen und dann kamen Russen und dann kamen Australier und Holländer und alle waren friedlich und alle haben gefeiert und in London war das halt noch viel mehr Menschen und noch viel mehr als Nationen irgendwie so. Moment, diese rote Fahne mit dem schwarzen Strich, das ist doch Trinidad und Tobago. Und da kommen irgendwie 10 Leute mit einer Trinidad und Tobago Fahne.
Und lauter Reggae-Musik und voll am Party machen.
Ja, es war einfach so entspannt und es war so unglaublich friedlich und es war halt so, dass die Jugend der Welt trifft sich zum Feiern. Es waren natürlich nicht nur jugendliche Zuschauer, aber und dann laufen dir halt Leute mit einer Akkreditierung über den Weg. Im Trikot der russischen Mannschaft, die ist, also man kannte ja auch dann, wenn man so viel geschaut hat wie ich, kannte man natürlich die ganzen Trainingsanzüge von denen und die Ausgehklamotten und so. Und dann guckst du drauf und dann irgendwie steht drauf Athlete Weightlifting. Und dann war das vielleicht ein russischer Athlet, der Gewichtsheber-Olympiasieger war und man erkennt ihn einfach nicht, weil man zu wenig Gewicht eben schaut.
Ja.
Oder es waren sonst irgendwelche, also es war wirklich. Ich glaube, ich habe auch zwei von den deutschen Hockeydamen gesehen. Also ich war in der Nähe vom Olympiapark. Ich habe keine Karten gekriegt leider für ein Event. Habe im Internet ein paar Mal geklickt gehabt, so ja, okay, die möchte ich haben. Und wenn man dann sagt, so, ja, so jetzt bitte überprüf meinen Warenkorb und gib mir die Karten, dann so, ja, Karten sind leider alle weg. Also obwohl man so geklickt hat, ich will die Karten überprüfen, los, schnell.
Ja.
Wusch, weg. Ich hatte für 3 Minuten Karten für das Beachvolleyball-Finale der Herren, wo die Deutschen Gold geholt haben. Das wäre natürlich, also, ja.
War das dann auch so mit dauerhaftem Serverzusammenbruch beim Versuch, die zu kaufen, oder?
Es ging. Also die ersten Tage war es richtig fies, aber okay. Später war es dann wirklich so. Ja, ich habe also wie gesagt den Triathlon gesehen, aber das ist halt auch so. Du stehst da und dann hüpfen Leute im Hyde Park in den See und schwimmen und boah, wer da jetzt vorne ist, auf dem Rad und beim Laufen erkennst du es. Also
ja.
gerade Jan Frodeno, der irgendwie einen Kopf größer ist als alle anderen, erkennt man einfach sofort und der hat auch einen sehr typischen Laufstil. So, ja, so läuft Jan Frodeno und erkennt man halt.
Ja. Ich habe immer gedacht, du sitzt da irgendwo im Stadion oder so, aber hast du nicht geschafft.
Schade. Nee, leider nicht. Also ich war in der Nähe von dem Olympiapark, auch da kann man nur mit Tickets rein, die aber schon seit Monaten ausverkauft sind. Also auch so, okay, du hast die Möglichkeit an dem Tag von morgens um 10 bis mittags um 12 in den Olympiapark zu gehen. Das heißt, du kannst in die Nähe der Sportstätten laufen und das war's.
Ja.
Also,
Aber du hast trotzdem das Gefühl, dass es sich gelohnt hat.
Ja, auf jeden Fall.
So nah dran 100%. Zu sein.
Genau. Also, Triathlon, man steht
da. Gab's dann Public Viewing irgendwie?
Genau. Es gab, beim Triathlon haben sie im Hyde Park so eine Leinwand in der Nähe aufgebaut da. Wir sind dann halt vom Schwimmen an die Radstrecke gelaufen. Dann siehst du, dass eine Gruppe Radfahrer vorbeikommt, so mit 40.
Mit 100.
Ja, also, 40 km/h donnern die an die vorbei, da sieht man nicht viel. Also,
ja.
Du kennst dann natürlich die Deutschland-Trikots und hinten drauf steht auch der Name. Das heißt,
in dem Augenblick, wo er weg ist, hast du gemerkt, wen du da eben hättest genauer
anschauen können. Okay, da war in der Gruppe war der Jan Frodeno und da war der. Am Fernsehen zu Hause hat man viel mehr mitgekriegt, weil man alle Zeiten gehört hat, alles genau gesehen hat. Man sieht viel mehr, aber die Atmosphäre so. Die fahren dann hier vorbei und plötzlich machen alle Rabatt und du stehst da mit deiner Fahne und jubelst.
Ja, du, und das kennen wir vom Ironman. Also wir.
Ja. Wir hatten uns ich habe mich mit ein paar Freunden vom Tanzen Triathlon getroffen. Wir hatten alle die gleichen Trikots an, die so ähnlich aussehen wie die Fußballtrikots von den Kroaten, so rot-weiß kariert.
Ja.
Und viele von den anderen Zuschauern dachten, dass wir auch irgendwie Athleten sind, die dazugehören, und wollten immer Fotos mit uns machen.
Also,
wir haben so vielen Leuten Fotos gemacht.
Wie geil.
Und es waren halt extrem auffällige Trikots.
Ja, so,
wo kommt ihr her? Und von vielen Deutschen waren auch angequatscht worden, so, ja, wir hatten gewonnen, wie ist das Rennen ausgegangen? Dann auf der Laufstrecke, also man sieht sie schon, aber du stehst halt in der 8. Reihe und damit recht weit vorne.
Mhm.
Und dann läuft da so eine Gestalt oder zwei Gestalten an dir vorbei, so, das war der Spanier und das war doch der. Und, ja, aber so, dann laufen sie an dir vorbei und dann sind sie halt weg für die nächsten 3 Kilometer und dann laufen sie auf der gegenüberliegenden Seite vom Fluss, so in 150, 200 Meter Entfernung, laufen sie dann durch die Wechselzone, durch die sie dann mehrfach durchlaufen, beziehungsweise dann später ins Ziel und das ist halt alles.
Ja.
Also mehr kriegst du da nicht mit, aber trotzdem, du bist dabei, du bist da und die Briten mit ihrem Team GB, also British Airways hat in der U-Bahn Anzeigen geschaltet, fliegt nicht weg, bleibt zu Hause, feuert unser Team an, Home Advantage, Heimvorteil.
Ja.
So.
Ja, hat ja auch funktioniert. Ich meine, die haben ja so viele Medaillen geholt.
So gut so. Oder schrei so laut du kannst, auch an deinem Fernseher hören sie dich. Überall und jeder, also so viele Leute sind mit diesen Team GB Sachen rumgelaufen, sei es ein T-Shirt oder eine Kappe oder eine Mütze oder Schweißbänder am Arm oder Tüten und das war wirklich krass.
Und
wie? Aber auch Leute dann mit ihren Landessachen.
Ja.
Also hier die Portugiesen und ja, wie gesagt, Trinidad Tobago oder die Polen.
Hattest du eine Fahne dabei?
Ich habe eine gekauft vor Ort.
Okay.
Ich habe es hier nicht mehr geschafft, eine zu kaufen. Hab mir dann vor Ort direkt eine Deutschlandfahne gekauft, die man dann auch irgendwie an seinen Rucksack gebunden hat oder um die Hüfte gebunden hat, als Rock getragen hat. Und
ja.
Wir hatten so Glück mit dem Wetter. Also am ersten Tag war es noch so ein bisschen nicht so schön. Und dann war, ja, ich habe mir Sonnenbrand in London geholt.
Ey, das muss man
Sonnenbrand in London.
Das muss man erstmal hinkriegen.
Genau. Ja.
Wie ist jetzt nochmal so, man hat ja ganz viel gelesen im Vorhinein so über dieses ganze Sicherheitstheater und Armee in der Stadt und so weiter.
Die Armee war in der Stadt, hast sie gesehen, hast du deutlich gesehen. Aber die waren so unglaublich entspannt und freundlich.
Echt?
Auch die Polizisten, wir haben dann an einem Tag, haben wir ein paar Polizistinnen nach dem Weg gefragt, so, weil mein Auto leider abgeschleppt worden ist und wir das wiederholen mussten.
Und du warst mit dem Auto da?
Ich war mit dem Auto.
Bist du wahnsinnig?
Das war super. Ich bin auf der linken Seite gefahren und so, das wollte ich einfach mal machen. Das war sehr entspannt.
Echt? Bist du mit dem Zug, mit, durch den Tunnel?
Mit
dem
nee,
Zug?
Das war viel zu teuer. Außerdem darf ich mit Gasautos nicht Tunnel fahren. Ach, mit Schiff fahren.
Was für so ein Explosionsauto. Ja. Okay.
Und du bin ich halt Schiffchen gefahren, so
wie lange hast du gebraucht, bis du da warst?
9 Stunden oder so, oder 10.
Oh, das geht ja.
Ja. Nee, 12 Stunden. Hm. Aber das war trotzdem, das war alles entspannt. Und auf jeden Fall habe ich ein bisschen mehr gebraucht, weil ich das Schiff irgendwie um 20 Minuten verpasst habe. Ja, aber leider Stau in Deutschland. Naja, blöd. Aber auch das so, ja, mein Gott.
Das wusste ich gar nicht. Oh Gott, mit dem Auto da hoch.
Das war super. Ich habe bei ein paar Freunden geschlafen. Weil eigentlich mein erster Plan war, ich fahre mit dem Auto hin, als ich noch nicht wusste, dass ich bei dem pennen kann. Und lege mir eine Matratze rein. Und wenn ich keine Unterkunft kriege, dann penne ich halt im Auto. Fahre ich irgendwo hin und penne dann da. Mhm. Passt schon irgendwie alles. Das hat mein Bruder in Turin auch gemacht. Die sind nach Turin gefahren und haben, haben da die Olympischen Spiele geschaut und haben im Auto gepennt. Ja, und irgendwie habe ich dann war der Plan, dass ich mit dem Auto fahre, klar. Und ich hatte noch mal überlegt, ne, fliegst du? Nee, eigentlich willst du schon dieses so entspannt. Ich finde es auch sehr entspannt, irgendwie mal eine ganze Zeit lang alleine im Auto zu fahren. So. Ja, man konnte britisches Radio hören. Britisches Radio ist unglaublich gut. Muss ich euch erzähle ich in der nächsten Folge noch ein bisschen drüber.
Okay. Dann haben wir jetzt einen schönen Cliffhanger.
Und für die nächste Sendung. Ich muss noch ganz kurz. Wir waren vorhin bei was anderem, was ich noch erzählen wollte. Achso, dann habe ich noch das Freiwasserschwimmen geguckt in Live. Mhm. Was auch nicht so spannend ist, wie man sich vorstellt. Du stehst halt da, da stand ich in der zweiten Reihe und die sind nur.
Du, ganz ehrlich, ich habe keinerlei Vorstellung irgendeiner Anatur über Freiwasserschwimmen.
Ja, die schwimmen halt 10 Kilometer in so einem kurzen Tümpel.
Also schön.
Der See war nicht so lecker, das hat die Deutsche auch gesagt, die Angela Maurer, die hier aus Wiesbaden kommt. Und früher, als ich noch aktiv geschwommen bin, sind halt unsere Mädels gegen sie geschwommen. Das heißt, und sie war da schon richtig gut. Mhm. Das heißt, naja, Kennen ist übertrieben, aber ich hatte sie schon früher wahrgenommen, als sie noch irgendwie 14 oder 12 war. So. Und dann, wenn man weiß, so, die schwimmt da bei Olympischen Spielen mit, um eventuell eine Medaille. Ich wäre auch einen Tag länger geblieben, wenn ich gewusst hätte, dass wir einen deutschen Athleten hatten, der eventuell eine Medaille gewinnen könnte. Ja, und dann stehst du da und dann schwimmen die so an dir vorbei und dann guckst du so auf die Nummern und so, ach ja, guck mal, da ist die Deutsche und da ist die Britin und dann redest du mit den Leuten um dich herum, weil es passiert dann irgendwie 20 Minuten nicht, bis wir auf der Gegenseite wieder entlang geschwommen kommen und das passiert dann irgendwie 6 Mal, also 6 Runden schwimmen. Und dann schlagen sie an und es ist Ziel und oh, auf der Tribüne gegenüber rasten sie nicht so aus, dass man denken muss, dass England gewonnen hat oder Großbritannien. Und dann weißt du halt nicht, wer gewinnt. Ja. Wer fährt dann als erstes und kann es allen umstehenden Engländern sagen? Der blöde Deutsche, der eine SMS von einem Kumpel kriegt, mhm. der nämlich weiß, dass er da steht und nichts mitkriegt von den Triathleten, die ich getroffen habe, die waren dann halt schon wieder zu Hause. Ja, der vor dem und Deutsche ist dann Fünfte.
Ja.
Und dann habe ich das halt den allen um mich herum erzählt. Weil es ist wirklich so, ja, man klatscht und jubelt und dann das Ziel und es ist totenstille, weil keiner weiß, wer gewonnen hat.
So. In Zeiten, das war echt sehr lustig. Von Smartphones und so weiter.
Ich dachte eigentlich, vor mir standen noch ein paar mit einem iPad, die dann das Rennen im Livestream geguckt haben, aber ist dann wieder abgebrochen und kaputt und irgendwie hat keiner hingekriegt, rauszufinden, wer jetzt wie wo gewonnen hat. Und ja, dann konnten wir dann darüber reden. Und im Hyde Park hatten sie noch ein großes abgesperrtes Gebiet gehabt, wo sie 5 oder 6 Leinwände aufgebaut haben mit Sitzplätzen davor und Tribünen, so. Mhm. Also, die waren halt so kreuzmäßig verteilt, dass
möglichst viele Leute möglichst viel sehen können
und auf jeder Leinwand lief was anderes.
Mhm.
Das heißt, standen wir vor der einen Leinwand, wo das Beachvolleyball-Finale kam und haben halt irgendwie so den letzten Satz geguckt oder die anderthalb letzten Sätze von den Deutschen, wie sie dann Gold geholt haben. Und dann haben wir uns umgedreht und auf der anderen Leinwand war gerade irgendwie das Finale im Speerwurf, wo dann die deutschen Mädels Silber und Bronze geholt haben. Das war eigentlich ganz nett.
Was man ja sagen musste, so wie du das erzählst, dass du wenig mitbekommen hast, immer wer dann gewonnen hat in dem Augenblick, warst du oft genug in deinen Facebook-Status-Updates schneller als die Push-Notification von der Tagesschau-App. Also ich hatte das dann immer so, dann war's blum, Stefan Giesbert hat seinen Status geändert, dann gucke ich und da steht dann Gold mit 27 O's für irgendwen. Und während ich das noch lese, macht's dann blum, dieses komische Tagesschau-Geräusch, dieses Gung, was dann immer kommt, wenn die Tagesschau-App seine Notification schickt. Eilmeldung, Gold für sowieso. Und dann denke ich mir, der Stefan wieder schneller.
Und das war aber noch, als ich hier war. Also als ich drüben war,
ich hatte das Gefühl, das war die ganze Zeit.
Ja, manchmal war ich halt auch noch irgendwie dann in der Wohnung oder hatte irgendwie WLAN und habe dann natürlich irgendwie einen Stream oder sonst irgendwas geschaut und klar, dann habe ich das auch schnell ins Facebook gepostet. Und ich habe dann auch If This Then That intensiv benutzt. Immer, also irgendwie eine Regel gebaut, wenn ESPN vermeldet, dass eine Goldmedaille für das Team Deutschland oder eine Medaille, dann schick mir eine SMS, sodass ich das dann auch immer hatte und dann jedenfalls weiter. Aber da war ich mir auch meistens, also oftmals, man schaut es dann irgendwie, schreibt es und dann kommt halt die SMS rein, weil die natürlich auch nicht sekündlich nachgucken soll.
Ja, ist klar.
Ja.
Tja,
gut. Aber im Spiel, es war wirklich so in diesem Park dann zu sitzen, da war dann ein Bahnradrennen, wo der Sir Chris Hoy aus Großbritannien, einer der Vollkönner. Ja, wenn du irgendwie zwei Medaillen bei Olympischen Spielen hast, bist du Sir. Das ist so mit fast ein bisschen inflationär, möchte ich sagen.
Ja.
Ist die Ausrede für die Queen, dass sie die ganzen Kerle mal kennenlernt. Dass die alle mal bei ihr vorbeikommen, weißt du?
Ach so. Ja.
Weil wer besucht denn die alte Schachtel?
Hast du das Twitter-Update von dem Prinz Charles? Ihr hört die Anführungszeichen-Account.
Gibt's auch einen Fake-Account, das ist ja lustig.
Ja, der dann geschrieben hat, Prinz William ist jetzt nicht mehr gesehen, seitdem er gestern mit den schwedischen Volleyballerinnen abgezogen ist.
So. Usain Bolt ist doch mit den schwedischen Volleyballerinnen aufs Zimmer gegangen, mit zweien von denen.
Was kann sein? Prinz William ist mit den anderen weg.
Da gab's dann ein Foto aus dem Hotelzimmer, wo sie alle irgendwie so komische Grimassen in die Kamera schneiden und alle grinsen. Und die schwedischen Damen seien dann aber irgendwie nach 2 Stunden wieder gegangen und haben der Presse zu Protokoll gegeben, dass er ganz nett und sehr lustig war. Aber sei da nichts passiert, angeblich. Das ist irgendwie ein bisschen traurig. Ich finde, da sollte einfach mehr abgehen.
Also ich glaube ja schon, dass da mehr abgeht. Stell mal vor,
schöne athletische Menschen wohnen in einem
Ort. Genau, dieser Olympiapark, wo die, und die wohnen ja da unter sich. Da sind ja, okay, da sind vielleicht noch ein paar Trainer, die da wohnen.
Ja, ja.
Und sonst sind es wirklich nur durchtrainierte Sportler, die ihr Jahreshöhepunkt hinter sich haben, ob gut oder schlecht. Also irgendwie nach der ersten Woche sind die Schwimmer ja fertig. So. Und vielleicht ist irgendwie das eine Hockeyteam schon rausgeflogen und ein paar, es sind ja viele, viele Sachen schon in der ersten Woche und die sind dann durch.
Das ist eine große Kuppelshow quasi.
Also wenn da nichts abgeht. Gerüchte sagen ja über Peking, die hatten irgendwie 10.000 Kondome geordert. Gehabt und mussten nachbestellen. Gerüchte.
Schöne Geschichte.
Ja, das ist halt so.
Mehr solche Geschichten hören wir dann in der nächsten Folge des Sneakpots, wenn der Stefan nochmal darüber nachgedacht hat, was er heute alles vergessen hat zu erzählen. Und wie viele Minuten haben wir auf der Uhr?
6 Stunden.
Das ist gut.
Also ist brutto.
Dann habt ihr jetzt wieder eine schöne lange Sneakpot-Folge gehört. Das war die 246.
Ja. Wir machen keine Videofolge zu 250, können wir schon mal sagen.
Nein, das können wir schon mal sagen. Das wird eine reguläre Folge. Und nächste Woche ist die Claudia wieder dabei.
Hat sie gesagt.
Mal gucken, ob das stimmt.
Oh ja, doch. Das klang aber schon so.
Es klang sehr so.
Ja.
Und
bis dahin freuen wir uns über Kommentare.
Richtig. Schreibt solche gerne.
Schreibt auch Kommentare, wenn ihr jetzt die Folge erst im Dezember hört.
Ja.
Also wir kriegen das schon mit, da haben wir alle unsere RSS-Reader auf Empfang geschaltet
und
wie auch immer.
Ja. Und Audioboo, wir hatten das vorhin erwähnt, wird auch immer gerne genommen, wenn ihr euch zu Wort melden wollt.
Nächste Woche mehr zum Olympischen Spiel.
Und zum nächsten Film.
Ja. Tschüss.
Tschüss.
Was sagt er, wie lange?
12,5 Stunden Zeit haben wir. Das müssen wir mal machen. 12,5 Stunden Dauer-Podcast und senden wir da. Und am Ende, wir verteilen dann immer so in Stundentakten, verteilen wir so Codewörter, die Hörer in die Kommentare schreiben müssen, um zu beweisen, dass sie es zu Ende gehört haben. Und wer alle Codewörter hat, gewinnt dann Prinzenrolle oder sowas.
Kann sich deine Prinzenrolle hier abholen.
Herr Giesbert, bitte. Es ist warm. Und für mich ist es auch die 6. Stunde. Das wollte ich Ihnen mal sagen. Haben eure Lehrer das nie zu euch gesagt? Wenn ihr euch nicht mehr konzentriert habt am Ende des Tages im Sommer?
Ich habe den Lehrern nie zugehört. Das war mein Problem.
Für mich ist es auch die sechste Stunde, ist mein Lieblingssatz. Sag dir immer, aber du kriegst Geld dafür, du Arsch.
Hallo, dann können wir im Stehen packen.
Nein, eben nicht, dann ist ja wieder zu tief.
Ich könnte jetzt noch eine Stunde weitermachen, ja, aber
das kannst du ja dann in der nächsten Sendung. So, ich mach dann mal hier aus, ne? Ja.